ARD.
Ich möchte Sicherheit haben, und zwar überall. Und die kriege ich aber nicht. Und natürlich kann man sagen, ja, du musst dir selber geben, man muss es mal selber aufhören. Ja, natürlich, aber ich kann mir nicht selber Sicherheit geben. Dann müsste ich sagen, ich gehe jetzt und regle mein ganzes Leben allein und dann kann ich mir selber Sicherheit geben, weil ich dann dafür sorge, dass das und das passiert. Mhm. Aber es ist ja nicht das Ziel.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Dieser Podcast kann Schilderungen über emotionale Gewalt enthalten. Diese können belastend und retraumatisierend wirken. Sollte das bei euch der Fall sein, hört die Folge mit einer vertrauten Person oder lasst sie aus.
Mein Name ist Erik Hiekmann. Ich lebe und arbeite in Hamburg als Paartherapeut und das schon seit einigen Jahren. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Paaren, weil ich es mag, die Dynamik zwischen zwei Menschen mir näher zu betrachten. Das ist so ein bisschen Detektivarbeit manchmal, die mir sehr viel Freude bereitet. Und ich arbeite emotionsfokussiert, das heißt, das ist eine Paartherapie-Methode, die sehr stark sich genau diese Dynamik zwischen zwei Partnern ansieht.
Ich bin Maria Richter, Autorin und eure Host für diesen Podcast. Und ich denke, mit die Paartherapie sind wir super nah dran an den Menschen. Also wir schauen uns echte Paare in echten Therapiesitzungen für euch an. Und viele werden sich dort wahrscheinlich auch echt wiederfinden und sagen, ey, das Gleiche kenne ich aus meiner eigenen Beziehung, das kenne ich auch von zu Hause. Und da gibt es jetzt natürlich jede Menge Tipps und Tricks, was ihr selber ändern oder verbessern könnt. Und auch wenn man vielleicht Single ist oder gerade datet oder glücklich vergeben ist, kann man ganz viel mitnehmen und einmal diesen einmaligen Einblick in eine echte Therapiesitzung bekommen. Erik führt mit den Paaren, die für diesen Podcast zu ihm gekommen sind, eine einmalige Intensivsitzung durch. Die kann mehrere Stunden dauern. Heute spricht Erik mit Holger und Katharina. Sie sind 43 und 37 Jahre alt. Sie haben eine 4-jährige Tochter und Katharina ist mit dem gemeinsamen Sohn hochschwanger. Und genau da sieht Holger allerdings auch schon das Problem, denn er fühlt sich hinter den Kindern zurückgestellt und die Intimität bleibt auf der Strecke. Statt aber mit Katharina darüber zu reden, ignoriert er sie manchmal tagelang, was Katharina dann wiederum verletzt. Und dann zieht sie sich manchmal auch sehr zurück. Und beide sehen die Paartherapie als ihre letzte Chance, diese Beziehung noch zu retten. Und es stellt sich die Frage, ob Erik das gelingen wird. Wenn ihr die Paartherapie nicht nur hier im Podcast hören, sondern auch sehen wollt, dann streamt doch einfach die gleichnamige Doku-Serie vom NDR Fernsehen in der ARD Mediathek. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung oder Kommentar oder beides da und empfehlt uns weiter.
Hallo.
Hallo Katharina.
Hallo.
Hallo. Hallo Holger.
Hallo Erik.
Hallo. Schön euch zu sehen.
Ja.
Und so. Nehmt Platz. Ja. Wie geht es euch?
Gut. Gut. Aber wir sind ein bisschen aufgeregt.
Ja, das ist okay. Das ist in Ordnung. Aber das wird alles ganz harmlos.
Ja, also aufgeregt auf jeden Fall. Und deswegen rede ich vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Um das in irgendeiner Form zu kaschieren oder zu überspielen. Und das
dann nicht wundern, ich bin manchmal unhöflich. Ich unterbreche manchmal.
Sehr gerne.
Und zwar, dann geht es ja meistens darum, dass ich so einen Gedanken gefunden habe, den ich vertiefen möchte. Mhm. Und nicht ablenken möchte und nicht woanders hin will. Deswegen unterbreche ich vielleicht manchmal. Was sollte ich von euch als Paar wissen? Katharina, magst du anfangen?
Also unsere Beziehungsdynamik ist sehr auf und ab.
Du fängst gleich mit dem Konflikt an.
Ja.
Wenn ich bei euch Mäuschen wäre, was würde ich denn da erleben?
Möchtest du es erzählen?
Man würde doch den einen oder anderen Stressfaktor würde man mitkriegen. Mach deinen Scheiß hier alleine. Ich habe keine Lust mehr drauf. Ich habe noch einen Wohnwagen, wo ich dann auch mal in Absprache ausquartiert werde. Und dann gehe mal eine Woche in den Wohnwagen. Oder
du wirst ausquartiert. Oder quartierst dich selber
nein,
aus?
Nein, also das ist nicht, ich fliege jetzt nicht raus, sondern ich bin dann eher der Typ, der dann, ich will nicht sagen, wegläuft.
Na doch schon.
Aber sich dann dem entzieht, worum es eigentlich darum geht, sich zurückzustellen.
Okay, also da habe ich jetzt gerade mitbekommen, da gibt es eine Dynamik, die habt ihr auch schon sozusagen so ein bisschen erfasst,
ja.
Die da heißt, ein Partner von euch ist eher fordernd, der andere ist eher zurückziehend. Jetzt habe ich gehört, du bist eher dann der sich zurückziehende Part.
Wenn das Thema Konflikt angeht,
ja.
Alles was das Thema was Neues entdecken, Neugierde, bin ich der Erste, der vorne mit dabei ist. der auch Katharina mitnimmt. Ja. Probieren wir was Neues.
Also aber die Beständigkeit fehlt halt einfach. Also dieses Beständige, dieses Dasein, das ist einfach, wo ich auch immer sage, dass das, was mir halt fehlt, es ist halt, kann halt sein, dass ich morgens aufstehe und weiß nicht, was ich mit meinem Partner erlebe. Wie der mich behandelt, wie er mit mir umgeht, wie er, ob irgendwo ein Auslöser ist, das ihn halt dann stresst und dann ist so, sag ich mal, der ganze Tag oder Tage im Eimer und oder er spricht da nicht mit mir.
Wie viel Sinn macht das, sich wirklich räumlich zu trennen, wenn es Krach gegeben hat, wenn es ein Problem gibt?
Na, wirklich sinnvoll ist das natürlich nicht, aber für ihn ist das sinnvoll, weil er hat den Eindruck, und das werden wir später noch genauer hören, er schützt damit die Beziehung. Das ist ihm aber vielleicht gar nicht so klar, sondern er erlebt es als Rückzug und vor allem Katharina erlebt es als Rückzug. Das heißt, man versucht, aus der Distanz Nähe zu schaffen. Und das geht nicht, weil nur Nähe Nähe schafft.
Und beide haben das ja auch sehr gut erkannt, dass sie genau so unterschiedlich reagieren in Konflikten. Und das wird ja vielen Paaren so gehen.
Also ich glaube, fast alle Paare kennen so eine Dynamik. Vielleicht nicht grundsätzlich und nicht so stark ausgeprägt, aber eine Person sagt, hurra, ein Problem, wir wollen es jetzt lösen. Und die andere Person sagt, ich muss da erstmal drüber nachdenken, ich muss mich zurückziehen. Und das muss natürlich aufeinanderprallen, weil die Person, die sich nicht gehört fühlt, was kann die anderes machen, als lauter zu werden und drängender zu werden? Oder eben auch irgendwann mal zu resignieren.
Katharina ist noch an dem Punkt, ihr tut das unheimlich weh, wenn er sich zurückzieht und man hört es jetzt auch gleich im Weiteren. Bei Katharina sind da dann auch unfassbar schnell die Tränen geflossen.
Ja, und Katharina zieht sich auf ihre Art ja auch zurück. Also das heißt, sie lässt dann auch keine Nähe zu. Und so sehr sie sich ja die emotionale Verbindung wünscht, wünscht er sich ja die emotionale Verbindung durch Intimität, die sie wiederum nicht zulässt. Das heißt also, beide haben hier einen Rückzug und beide haben einen starken Anteil an dieser Dynamik natürlich dadurch.
Ich kann dieses heute so und morgen anders, das geht mir mittlerweile zu toll rein, dass es mir zu doll wehtut.
Ja, das verstehe ich.
Dass ich einfach sage, ich kann das nicht, wenn ich morgens...
Guck mal, wir haben hier diese super Dinger.
Danke. Na, heute ist alles toll und wir haben einen super Tag und so. Und dann passiert irgendwas und ist nicht einer Meinung oder es passiert irgendwas von außen, wofür man vielleicht nichts kann. Und dann schwingt es halt bei ihm um und er macht total dicht und dann wird ein ganzer Tag mit mir nicht mehr gesprochen zum Beispiel. Dann ist für mich einfach dann... Und dann kommt er vielleicht 3 Tage später wieder und sagt, oh, ich möchte aber so gerne. Das ist für mich, ich komme da nicht mit, das tut mir zu doll weh. Das will ich dann auch nicht. Und dann sage ich halt einfach gleich, weißt du was? Auch wenn er dann sich annähert, dann sage ich immer, ich genieße das mit ganz viel Vorsicht, weil ich nicht gleich wieder in diese Verletztheit rein möchte. Und deswegen gehe ich halt auf Distanz, weil es mir einfach zu doll weh tut.
Wenn du 2 Tage in dieser Stimmung bist, ich wurde zurückgewiesen, da ist was vorgefallen, aus dem Grund spreche ich nicht mit dir. Mhm. Das kostet ja Energie.
Ja.
Aus welchem Gefühl nimmst du diese Energie?
Aus maximaler Wut. Und dann spielt die Schallplatte. Und dann komme ich irgendwann da draus und leg doch mal eine andere Schallplatte auf. Und dann wird was anderes gespielt. Mhm. Und dann bin ich ja 3 Tage später...
Bist in einem ganz anderen Zustand.
Ganz anderer Zustand.
Aber den Wechsel hast du noch nicht mitbekommen, ne?
Nee, er kommt dann einfach an.
Der von jetzt auf gleich. Also, ja. Das ist kein schleichender Prozess, sondern das ist... Oder ist das ein schleichender?
Nee, manchmal stehst du ja morgens einfach auf und tust, als wäre es nichts gewesen. Und dann ist es natürlich... Für mich total schwierig, weil er ja auch nicht drüber redet.
Maximale Wut, so beschreibt Holger das, was er dann empfindet. Und ich finde, das klingt total krass und nicht unbedingt förderlich für diese Beziehung.
Wut ist altgewordener Ärger. Und Ärger bedeutet, ich werde ungerecht behandelt. Hier ist was, worauf ich achten muss. Das ist nicht fair. Darunter liegt aber fast immer Angst. Denn Wut ist die Emotion, mit der wir... sozusagen die Angst bearbeiten, damit wir da nicht runtergehen müssen in diesen Keller, in den keiner möchte, weil sich mit Ängsten auseinanderzusetzen ist einfach nicht wirklich schön. Aber wenn jemand sagt in der Therapie, da ist ganz viel Wut, das ist eine Einladung für den Therapeuten, die Therapeutin zu gucken und welche Ängste liegen darunter.
Ja, und wenn man die sozusagen erkannt hat, dann schafft man es im Umkehrschluss auch dann seine Wut besser in den Griff zu bekommen.
Möglicherweise ist das Verarbeiten dieser Ängste, ein anderer Umgang mit diesen Ängsten, schon tatsächlich die halbe Miete. Denn ich muss mich mit meiner Angst versöhnen. Die Angst wegzudrücken ist keine gute Idee. Die Angst hat mir in meinem Leben schon so oft den Hintern gerettet. Und der zu sagen, ich will dich nicht haben, das ist nicht sinnhaft. Deswegen damit auseinandersetzen. Angst ist ein Gefühl, das mag man vielleicht nicht. Aber Angst ist vor allem erstmal eine Information. Da ist etwas, was mich möglicherweise bedroht. Da sollte ich drauf gucken, zu sehen, ist diese Bedrohung wirklich real oder findet die vielleicht nur in meinem Kopf statt? Ist da nur ein Horrorfilm in meinem Kopf? Und in Wirklichkeit, ja, sitzen wir eigentlich in einem FSK 6 super Animationsfilm für Kinder.
Ja, das hat Holger ja für sich an der Stelle noch nicht rausgefunden. Deswegen kommt diese Wut immer wieder, die trifft Katharina. Und es passiert auch oft, dass er nicht mehr mit ihr redet und sie leidet da unfassbar drunter. Aber nicht nur sie, sondern halt auch natürlich die ganze Beziehung und auch deren Intimität, was sie jetzt gleich im Weiteren erzählen.
Was bedeutet Intimität für euch? Also was für einen Stellenwert hat das für euch? Wie erlebt ihr das? Was bedeutet es für dich selber? Was bedeutet es für die Beziehung? Was bedeutet es für die Kommunikation?
Intimität ist für mich doch ein recht hoher Stellenwert. Nicht der höchste.
Also das heißt, es geht schon auch um die Leidenschaft dabei. Es geht schon auch um das Erlebnis, die Euphorie, den Genuss.
Auf sicher, den Nervenkitzel.
Aber ist Leidenschaft genauso wichtig wie die Beziehungskomponente?
Ja, ist auf der gleichen Ebene.
Ist auf der gleichen Ebene?
Ja.
Katharina, wie erlebst du es?
Es ist tatsächlich so, dass wenn er jetzt ankommt und sagt von wegen, ach, ich würde gerne mal wieder mit dir, also er muss das nur aussprechen und das macht mir schon Stress, dass ich schon sage, oh Gott, er möchte gerne wieder irgendwie, und wenn es nur ist, ja komm, wir können uns ja abends ins Bett kuscheln. Das macht mir schon Stress, weil ich mir denke, wenn ich jetzt Nein sage, dann könnte es passieren, dass wieder, oder da wird zwar gesagt, ja, aber es ist ja nicht, dass es dann das Thema erledigt ist.
Worum geht es so, dir da genau?
Wenn einfach dieses ganze Drumherum, sag ich mal, stimmt, dann kann ich mich viel leichter ihm annähern, weil ich das Gefühl habe, okay, es ist sicher. Es ist sicher, ich kann mich dem aufmachen und kann das dann auch genießen in irgendeiner Form. Aber das ist halt einfach, genau, dafür ist es dann einfach in manchen Punkten einfach nicht gut genug, dass ich sage, ich kann mich da jetzt immer drauf einlassen.
Wäre denn denkbar, aus dem Gedanken, das muss spontan passieren, so wie das früher am Anfang war, in einen Verabredungsmodus zu gehen?
Geht bei mir nicht. Will ich auch nicht. Und er muss da einfach Geduld haben. Und dann auch einfach sagen, okay, dann grabe ich halt nicht weiter und sag's ihr halt 12-mal am Tag, dass er da Lust drauf hat, weil das macht mich nur noch mehr in dieses Nein, ich mach das nicht, ich bin das nicht und ich will das auch dann nicht. Also ich möchte das von mir allein und natürlich erfordert das Geduld, aber es ist halt einfach, wenn du dann gesagt kriegst, ja, ich hab die Geduld und dann kommt 3 Tage später wieder, aber oh ja, ich möchte ja gerne, ich weiß das ja. Nur ich kann nicht über mich hinweggehen, das funktioniert nicht. Nee, es geht in Momenten, natürlich geht es in Momenten. Aber es kann ich nicht sagen, okay, morgen geht es und das löst schon Stress in mir aus. Und ich weiß, morgen Abend muss ich mich da, nein, dann verlasse ich lieber das Haus und sage, ich bin gar nicht da. Das haben wir auch noch nicht rausgekriegt. Das ist einfach für mich ganz schwer.
Diesen Schmerz, den du da jetzt gerade artikuliert hast und mit dieser Bitte um Geduld, kannst du diese Geduld aufbringen?
Ja. Schwierig. Also,
ja.
Will nicht sagen, dass das so, ja, läuft halt.
Ist für dich auch schwer.
Aber hat, so wie ich mich auch selber unter Kontrolle halten kann und auch viel Energie da reinsetze, ist es wahrscheinlich auch ein Lernprozess zu sagen, ich warte. Ja, also
du erlebst ja gerade, wie wichtig ihr das ist.
Ja.
Und wie sehr sie diese Geduld von dir braucht.
Ja. Darf ich deine Hand nehmen? Das ist für mich auch schwierig gerade. Also sie so zu sehen.
Das denke ich mir.
Das habe ich so noch nicht gesehen.
Ja, und ich würde gerne das, ich sag mal, ein Stück weit nutzen, um zu gucken, was ist das, was du gerade brauchst, Katharina. Denn dein Partner sitzt gerade da und würde gerne helfen, weiß nicht wie. Ich weiß aber nicht, ob du weißt, was du brauchst. Hast du eine Idee?
Nein, habe ich nicht.
Weiß ich nicht.
Nein.
Als Katharina kaum mehr aufhören konnte zu weinen, da war ich mir nicht sicher, kriege ich das jetzt eingefangen? Und zwar auf eine gute Art und Weise. Also einfangen, indem wir ihr Schutz geben, ihr Sicherheit geben.
Wie oft kommt das vor, dass in deinen Sitzungen Paare vor dir sitzen und eine Person vielleicht so bitterlich weint wie Katharina in dem Moment, dass du dich wirklich fragen musst, kann ich so jetzt überhaupt noch weitermachen? Wird das noch was? Kriege ich diese Person jetzt wieder zurück?
Es passiert natürlich schon mal, dass jemand so stark von seinen Emotionen überflutet wird, dass es schwierig ist, jetzt weiterzuarbeiten. Da kann man dann Pausen machen, man kann Beruhigungsübungen machen. Das war aber nicht nötig, weil sich Katharina tatsächlich dann ganz schnell wieder gefangen hat. Und mein Eindruck war, dadurch, dass sie Verständnis erlebt hat, dadurch, dass sie den Eindruck hat, ich werde gehört, ich werde wahrgenommen mit dem, was mich da beschäftigt, worunter ich leide. Das hat ihr wieder ein Stück weit Sicherheit gegeben.
Und warum Katharina so aufgelöst war, war ja in dem Moment zumindest das Thema Intimität. Ist ein total Riesending zwischen den beiden. Für Holger ist es total wichtig. Es gehört einfach dazu. Es nimmt für ihn einen sehr großen Teil in der Beziehung ein. Man hat aber das Gefühl, in Katharina löst das Beklemmungen aus, wenn sie nur dran denkt.
Beide wünschen sich Intimität und für Katharina, das war mein Eindruck, ist Intimität dann möglich, wenn sie sich sicher und verbunden fühlt. Umgekehrt ist für Holger Intimität Ausdruck von Verbundenheit. Da lebt er das. Das ist schwierig zusammenzubringen, weil es eigentlich automatisch zu Verletzungen führen muss. Und Katharina wünscht sich das natürlich auch, aber sie hält die Distanz. Und der Partner oder die Partnerin, die Nein sagt, die hat ganz viel Macht in einer Beziehung, weil sie letztlich über Nähe und Distanz entscheidet. Und da sind sich beide ja auch ein Stück weit ähnlich. Er entzieht sich ihr ja auch, wenn er in den Wohnwagen geht. Also beide nutzen die Distanz als Mittel und das führt dazu, dass sie sich natürlich auch entfremden, weil wo soll die Nähe herkommen?
Und wie können die beiden jetzt wieder übereinkommen, dass sie sich irgendwo in der Mitte treffen und auch vielleicht diese Intimität von beiden Seiten auch wieder zulassen können?
Indem sie vor allem einmal verstehen, was da gerade passiert und sie sich bewusst machen, dass das, was da passiert, gar nicht das ist, was sie damit erreichen wollen, sondern genau das Gegenteil. Und damit kann dann klar werden, okay, wir müssen was anderes ausprobieren. Was könnte das sein?
Und genau das, was jetzt gerade passiert, dass ich deine Hand nehmen wollte und aber nicht darf oder du es nicht möchtest, passiert ja andersrum genauso. Also ich sage, ich weiß es nicht und laufe weg und jetzt dreht sich das Blatt gerade. Das hatte ich so noch nicht.
Ich weiß nicht, ob es sich dreht, sondern es zeigt sich nur, dass auf beiden Seiten da ganz viel Hilflosigkeit ist, wie ihr damit umgehen könnt. Und das, was ihr gelernt habt, warum, wie auch immer, welche Prägungen, welche Erfahrungen, ist, ihr geht da auseinander. Und ihr lasst euch damit mit dieser Verletzung allein.
Mhm. Ja.
Wie geht es euch jetzt damit?
Natürlich fände ich schön, wenn er mich in den Arm nimmt. Und wenn er mir zeigt, dass er für mich da ist. Natürlich fände ich das schön. Dass ich aber selber, ich will sagen, dass ich mir verbiete, aber zu sagen, nein, das machst du jetzt mit dir selber aus, weil es dann jetzt vielleicht für den Moment so ist, aber morgen nicht mehr, dann sage ich lieber gleich, weißt du was? Nö, ich lasse mich da nicht drauf ein, weil
dann kann ich nicht
ich habe das Gefühl, ich habe Verständnis und dann habe ich es aber doch nicht.
Dann kann ich nicht verletzt werden.
Ja.
Also nicht noch mehr.
Genau. Es tut mir sowieso weh und dann kommt es nicht nochmal und nochmal und nochmal, sondern ich mache gleich zu, weil nö.
Und die Strategie fahrt ihr beide.
Ja.
Ja.
Das ist ja auch eine Strategie, die sozusagen hilfreich ist für euch. Die habt ihr gelernt, irgendwann mal, dass sie hilft. Sie hilft euch aber nicht in eurer Verbindung.
Nein.
Sie hilft euch nicht als Paar. Nein. Sie hilft euch nur als Individuen.
Ja.
Beide machen irgendwie dicht, damit der andere mir ja nicht wehtun kann. Wie kriegen die wieder ein Vertrauen zueinander hin?
Holger fürchtet ja, sie zu verletzen, wenn er zugibt, was ihn beschäftigt. Dieser Mut, das aber zu sagen, ist das, was dann auch bei Katharina etwas auslöst und wieder eine Verbindung herstellt.
Aber in dem Moment, in dem ihr irgendwann einen Weg gefunden habt, was auch immer das sein mag, und ihr kommt in eine Entspannung, dann wäre super, wenn ihr den Moment nutzen könntet, um eine Verbindung herzustellen. Weil dann merkt ihr euch auch und euer Körper auch, da kommt was Positives danach. Was da sein kann, könntet ihr verhandeln. Das kann Hand sein, das kann eine Umarmung sein. Was ich sehr empfehlen kann, Umarmungen ab 60 Sekunden sind wirklich gut. Ihr kennt das von eurer Tochter. Ne? Also das funktioniert bei Erwachsenen ganz genauso. Und wenn ihr was findet, um danach was wiederherzustellen. Dann repariert ihr.
Viele Menschen sind es einfach nicht gewohnt, über ihre Emotionen zu reden. Und das bedeutet häufig, sie können sie auch gar nicht benennen. Wenn ich aber meine Emotionen nicht ausdrücken kann, dann kann mein Partner, meine Partnerin auch nicht wissen, was in mir vorgeht. Deshalb mache ich mit Katharina und Holger jetzt eine Übung, wo sie nur Emotionen benennen dürfen. Sie können über nichts anderes reden. Ich möchte keine Situationen erfahren, sondern wirklich nur, was ist in ihnen vorgegangen? Was haben sie dabei empfunden? Das ist nicht einfach, aber verändert total die Art, über einen Konflikt zu sprechen.
Das heißt, Stufe 1, bevor der Konflikt kam, wie war's da?
Oh, wir hatten so einen entspannten Tag.
Und dann kam der Konflikt. Was passierte dann?
Dann am Tisch gesessen und wir haben so eine...
Bleibt man nur bei den...
Also,
ich brauch gar nicht die
okay,
Handlung.
Alles gut. Nur Emotionen.
Aber das dazwischen war doch auch schon Stress, oder nicht?
Das heißt, bevor der Konflikt kam, gab es noch eine Frustration.
Gab es noch weitere Konflikte?
Ja,
Konflikte.
Also das heißt, da war Anspannung.
Da war Anspannung, ja.
Wut, auch. Ärger.
Wut, ja, immer Wut. Ärger ist es nicht, es ist sofort Wut.
Geh mal drunter.
Ja, du hast mir was versprochen und hast das nicht eingehalten. Wir haben darüber gesprochen.
Betrogen.
Ja, das ist schon hart.
Ja, aber diese Emotionen kommen nicht
okay,
in
aber
so
dann
vielen
ist es
Abstufungen. Ne? Also das,
okay, dann ist
das
es betrogen. Ist dann, okay, dann ist es betrogen.
Ne? Also so wie du sagst, er verspricht mir das und macht es dann nicht, würde ich jetzt auch sagen, fühlt sich betrogen an.
Okay, dann ist es, dann habe ich mich da betrogen gefühlt. Dann war ich ärgerlich. Das stieg auf zu Wut.
Also dann war wieder ungerecht behandelt.
Genau.
Autonomie in Frage gestellt.
Genau, wir haben das vorher besprochen, wie es durchgeführt wird. Und dann, wieso machst du das denn so? Das darfst du doch so nicht machen. Hä? Ist doch vorher so vereinbart gewesen.
Das habe ich verstanden. Welches Gefühl? Das ist total schwer.
Okay, der erste Move ist hinterlistig.
Hinterlistig?
Hinterlistig. Oh. Der ist doof. Der ist doof, aber okay. Das war der erste, der gerade gekommen ist.
Mhm.
Und hinterlistig wäre ja mutwillig gewesen.
Fahrlässig war es dann, ja.
Und nee. Es war mutwillig.
Es war mutwillig.
Ich habe es nachher abgeglichen, gefragt.
Mir geht es nur um dein Gefühl.
Genau.
Dabei.
Ja, aber ich habe es abgeglichen und daher war es hinterlistig.
Okay.
Und nicht fahrlässig.
Mhm. Gut.
Also ich habe das Gefühl überprüft.
Ja.
Und dann willst du mich verarschen?
Verärgert wieder.
Du machst es ja genau so. Und drehst es dir jetzt so, wie du es haben willst? Nee.
Ungerecht.
Dann mache ich zu.
Katharina? Wie hat es bei dir angefangen?
Also bei mir war es ja so, dass der Plan ursprünglich ein anderer war. Also da war schon so ein bisschen dieses Gestresst an, okay, es funktioniert jetzt auch nicht so, wie das eigentlich ursprünglich mal abgesprochen war. Aber mir ist das nicht so heftig, dass ich sage, ich fühle mich irgendwie betrogen, sondern es ist eher so dieses, ach, ich muss mich da jetzt mal drauf einstellen. So dieses,
da ist Druck da mal.
Da ist Stress, es ist für mich Stress.
Es fühlt mich gestresst,
genau. Und dann dort war das dann auch die Erwartung von wegen, nein, sind wir alle zusammen hier, dann.
Viel Erwartungshalt.
Genau, für mich ist es halt dann, dass ich sage, okay, wenn wir schon alle zusammen hier sind, dann erwarte ich danach, genau, ist auch Erwartungshalt, okay, dass ich dann auch ein bisschen mich auf die Sachen fokussieren kann und Holger sich dann ein bisschen mehr um Maya kümmert. Auch wieder enttäuscht, weil die Vorstellung nicht entsprach. Sich alleingelassen gefühlt.
Ja.
Hilflosigkeit. Genau, Hilflosigkeit von wegen, oder Überforderung, jetzt muss ich das hier alles und alles gleichzeitig und so. Genau, dann auch Ärger, dass andere Dinge priorisiert werden, obwohl wir gerade hier sind und das in meinen Augen nicht so wichtig ist, was
also
gerade
priorisiert. Ich fühle mich nicht geliebt.
Genau, und auch dieses, ich fühle mich wieder zurückgesetzt. Ich möchte eigentlich neben dir stehen und möchte, wenn wir jetzt hier sind, dass das hier wichtig ist und nicht wieder andere wichtiger sind als wir jetzt hier, dass das hier funktioniert.
Ich möchte wertgeschätzt werden.
Genau. Wir haben es ja dann hingekriegt, es wurde dann ja wieder gut, es war ja dann kein Konflikt, der sich dann noch gezogen hat. Wir haben darüber gesprochen und dann war es, okay, ich habe es verstanden. Aber es war schon erstmal wieder...
Also, dieses Bouquet an Emotionen, das ihr da beschrieben habt, ne? Ob das jetzt ein Viererkonflikt ist, ein Zweier oder ein Zehner, ist dabei gar nicht so wahnsinnig wichtig. Vielleicht ist die Intensität ein bisschen unterschiedlich, aber diese Menge an Emotionen, die da kamen, könnte mir vorstellen, dass die bei allen Konflikten relativ ähnlich sind, die ihr da habt.
Und vor allem von Zehner ist es schon anstrengend.
Das habe ich gemerkt, ja.
Warum ist das so wichtig, dass man das wirklich mal runterbricht und sagt, das ist jetzt nicht, beschreibe jetzt nicht den Konflikt, die Situation, sondern nur, was habe ich in dem Moment gefühlt?
raus aus der Sachebene, um herauszufinden, worum geht's mir wirklich in dem Moment. Und diese Übung, die ist von Professor John Gottman. Ich mag die total gerne, weil sie wirklich emotionsfokussierte Paartherapie verbindet mit der Kommunikationsforschung von Gottman. Großartige Erfahrungen habe ich damit gemacht und viele Paare sagen auch danach, wir machen das häufiger mittlerweile. Wir versuchen mal, den Streit ganz anders darzustellen und ablaufen zu lassen, weil wir dadurch mehr voneinander verstehen. Das Ding ist ja, wenn der Streit eskaliert, reagieren Menschen mit Stressreaktionen. Und die sind meistens Angriff, Flucht, Starre. Da kann ich wenig machen, aber wenn mich jemand angreift, dann werde ich darauf reagieren müssen. Und so entsteht eine Dynamik, die sich im schlimmsten Fall im Kreis dreht.
Und bei den beiden hat man auch den Eindruck, da sind unfassbar viele Emotionen. Also das hast du ja auch gesagt, also Katharina musste auch einmal durchatmen. Es war für alle irgendwie anstrengend in dem Moment, oder?
Es ist anstrengend und gleichzeitig erleichternd. Und dass es so viele Emotionen sind, das ist normal. Jeder, der sich an den Streit erinnert, mal wirklich nachdenkt, was ist da alles passiert? Ich habe mich nicht gesehen gefühlt, ich habe mich kritisiert gefühlt, ich habe mich nicht geliebt gefühlt. So viele Dinge, die da passieren und die zu benennen und darüber zu sprechen und die einfach mal auch nur stehen zu lassen, sich nicht angegriffen zu fühlen, wenn man die hört, das ist eine wirklich wichtige Erfahrung, die den Umgang mit Konflikten verändert und die hilft auch, einen Streit nachträglich zu heilen.
Und das hast du vorhin schon angedeutet, das ist also auch eine gute Übung für Paare, die zu Hause sind, also die das wirklich auch dann mal nicht moderiert, sondern wirklich für sich auch selber machen können?
Ich kann es nur empfehlen, es auszuprobieren. Ob es gelingt, müssen die Paare natürlich dann sehen. Es ist nicht so einfach, aus dem alten Muster rauszukommen. Und wenn dann jemand dabei ist, der eingreift und dann sagt irgendwie, nein, wir wollen jetzt nicht hören, wie es dazu kam, sondern nur die Emotionen, manchmal ein bisschen schwierig. Also ich erlebe es ja auch in den Therapiesitzungen. Die Partner versuchen automatisch in die Rechtfertigung zu gehen. Und dann ist das passiert und dann ist das passiert und deshalb. Nein, geht nur darum, dass man meine Emotionen, und das dürfen ganz viele sein. Also ich habe eine ganze Liste, so ein Blatt, das ich dann auch den Paaren gebe. Und dann, ihr dürft alles ankreuzen. Ihr dürft alles, was da draufsteht, sagen. Und wenn es 30 sind, dann sind es 30 Gedanken, die euch da durch den Kopf gegangen sind. Aber wir wollen uns diese Gedanken mal angucken. Wir wollen denen mal Raum geben und zu gucken, was für eine Geschichte verbirgt sich dahinter.
Wie war das denn jetzt für euch, so über einen Konflikt zu sprechen?
Also ich fand es ganz schön hart, was er für Wörter benutzt hat, tatsächlich. Also zu wenden, denn wenn man dann so ein Wort wie...
Muss man aushalten, ne?
Genau, hinterlistig und betrogen, dann denke ich mir von wegen, also ich bin kein hinterlistiger Mensch, Punkt, weiß ich einfach.
Aber ist das so eine interessantere oder ist das eine andere Art, sozusagen jetzt mit diesem Konflikt umzugehen, als auf der Sachebene sich mit Argumenten zu bewerfen?
Ja, natürlich. Ja,
klar. Ich glaube, wir wissen teilweise gar nicht, was wir da alles gerade durchleben. Wir denken, dass wir jetzt gerade wütend sind, aber wir sind gar nicht wütend, sondern wir sind enttäuscht, alleine gelassen, hilflosig. Und daraus entsteht irgendwas anderes, was dann sich über alles rüberstülpt.
Aber dem arbeitet ihr euch dann ab?
Ja.
Und das, also ich muss dann auch sagen, dann tut es mir auch tatsächlich leid, wenn er sagt, oh Gott, das fühlt sich, ich fühle mich betrogen und hinterlistig behandelt. Dann denke ich mir so, Gott, oh Gott, das will ich ja gar nicht. Das tut mir dann total leid, dass das so bei ihm ankommt.
Du hast auch eine völlig andere Körperhaltung gerade.
Ja.
Also ihr seid ein bisschen offener gerade geworden.
Weil ich ja selber sage, ich bin so nicht und ich möchte auch so nicht ausstrahlen und ich möchte auch keinem das Gefühl geben, dass ich ihn betrüge.
Da wir das aber so gar nicht als Werkzeugkasten auseinandergenommen haben, welche auch was ganz anderes transportiert. Ich war ja einfach nur sauer, aber seht ja gar nicht festgestellt, dass ich mich betrogen oder hinterlistig behandelt gefühlt habe.
Hattet ihr denn das Gefühl, dass das jetzt, ich meine, obwohl es natürlich auch nicht freundlich nur war, wart ihr denn jetzt von eurem Gefühl her, wart ihr da auf Augenhöhe?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also wirklich, ich sage jetzt, ich merke zum ersten Mal, dass da auch was hinter ist und nicht nur so eine schweigende Wand, die einfach nur sauer ist. Dass das dahinter dann irgendwie auch mal rumort und dass es auch ausgesprochen werden kann. Dass es nicht nur ist, ich weiß es nicht.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, auch das, was ich ja möchte. Dass ich sage, okay, jetzt hast du das ja benannt. Und jetzt kann man ja gucken, was man draus macht. Also jetzt kann ich anders reagieren, aber du kannst vielleicht auch gucken, warum fühlt es sich denn so an? Und was müsste denn anders sein, damit es sich nicht so anfühlt?
Wenn ein Paar auf der Sachebene spricht, dann ist das eigentlich eher wie so ein Kartenspiel mit verdeckten Karten. Und jede Karte trumpft. Jede Karte soll höher sein als die andere. Und irgendwann mal ist das sehr ermüdend. Vor allem haben die Partner irgendwann mal das Gefühl, wenn du mich nicht verstehst, was bringt das hier überhaupt? Mhm. Wir arbeiten uns ab und was kann das bringen? Mhm. Wenn du das nicht siehst, lohnt sich das überhaupt, dass wir zusammen sind? Und das, was ich euch vorgeschlagen habe, diese Übung ist, ihr legt die Karten offen auf den Tisch und macht euch erstmal keine Vorwürfe, sondern legt sie einfach hin und sagt, das ist mein Blatt. Wenn du magst, leg deines dazu und dann gucken wir gemeinsam drauf, was für ein Spiel wir daraus entwickeln.
Da hat man das Gefühl, die beiden haben echt mal Verständnis füreinander entwickelt. Und die wissen, ah, okay, ich habe jetzt mal verstanden, was ist eigentlich im Kopf des anderen los? Und das ist halt nicht mehr diese schweigende Wand. Freust du dich da auch, wenn du dann diesen Fortschritt hast und du sagst, ach, guck mal, man ist ein bisschen zugewandter?
Das war so ein kleiner Schritt aus der Distanz in die Nähe. Hm. Da ist plötzlich eine Verbindung wieder entstanden. Da war eine emotionale Kontaktfläche, die endlich mal wieder gesehen, angeboten und angenommen wurde. Das ist schön zu sehen, das ist toll zu erleben, das ist mit ein Highlight meines Jobs.
Und dann habe ich das Gefühl gehabt, kommt so ein kleiner Dämpfer hinterher, weil wir gehen dann in die nächste Szene, die wir gleich hören werden. Und da ist es von eigentlich ist gerade alles okay zu Katharina weint wieder. Sehr, sehr, sehr.
Das liegt daran, dass wir jetzt noch auf der oberen Ebene der Emotionen waren. Wir sind noch nicht tiefer gegangen und haben geguckt, worum geht es eigentlich wirklich dabei? Und das ist das, was wir uns als nächstes angucken. Und dann erleben wir ja auch nochmal eine Veränderung, die, glaube ich, dann eben auch nachhaltiger ist.
Ich möchte Sicherheit haben, und zwar überall. Und die kriege ich aber nicht. Und natürlich kann man sagen, ja, du musst dir selber geben, man muss es mal selber aufhören. Ja, natürlich, aber ich kann mir nicht selber Sicherheit geben. Dann müsste ich sagen, ich gehe jetzt und regle mein ganzes Leben allein und dann kann ich mir selber Sicherheit geben, weil ich dann dafür sorge, dass das und das passiert. Mhm. Aber das ist ja das, wo wir am Anfang dachten, das ist ja nicht das Ziel. So, nur dann bin ich ja nicht alleine. Dann ist da noch ein zweiter Mensch, der auch dazu beitragen kann, dass es sicher wird.
Dir dieses Gefühl von Sicherheit zu geben. Mhm.
Und nicht immer zu sagen, na ja, tut mir leid, dass ich das so sage, aber es ist einfach...
Das ist völlig frei hinaus und deswegen genau machen wir das ja.
Da ist deine Partnerin, die Angst hat. Wie geht's dir? Sie sagt, sie weiß nicht, ob wir das schaffen.
Aber ganz ehrlich?
Ja.
Ohne Umschweife und kein Blatt vor dem Mund?
Ja.
Dann hören wir auf.
Okay.
Ganz einfach.
Warum?
Ich bin ein positiv denkender Mensch.
Ja.
Sehr positiv, sehr optimistisch. Das heißt, wir schaffen das schon. Wenn es sinnhaftig ist, dann schaffen wir das. Wie lange das auch immer dauert. Aber ich zweifle daran nicht. Ich spreche diese Zweifel auch nicht aus. Wenn ich ausspreche, dass ich Angst darf man haben, aber wenn ich ausspreche, dass ich Angst davor habe, dass es nicht funktioniert, dass wir es schaffen, dann könnte sich mein Gehirn, meine Psyche darauf einstellen, Holger, das schaffen wir sowieso nicht. Dann wird es ein Minus. Und dann brauche ich auch keine Arbeit da investieren. Das heißt, mein Part an dieser Stelle ist, da positiv ranzugehen und zu sagen, wir schaffen das.
Also du machst weiter wie bisher?
Nee, weiter wie bisher wäre, dann würden wir uns im Kreis drehen.
Wenn du gerade sagst, ich habe Angst, diese Emotionen auszusprechen, weil die dann bei mir sich festhakt.
Die Angst der Trennung. Wir hören hier auf. Nur dieses. Das würde ich nicht aussprechen.
Wir hatten ja vorhin die Emotionen auf den Tisch legen. Und in dem Moment, in dem ihr diese Emotionen geteilt habt, kam hier ein Stück Sicherheit rein.
Mhm.
Jetzt sagst du, bei meinen Emotionen ist eine Grenze, die benenne ich nicht, da lasse ich sie raus. Da schaffst du eine immense Distanz, weil du lässt sie da nicht mit rein. Und was soll sie machen? Sie hat schon Angst, dass sie es alleine nicht schafft.
Mhm.
Und du gehst raus, in die Distanz und lässt sie da drin alleine. Was soll sie tun?
Ich würde ihr die Angst würde ich ihr nehmen wollen.
Indem du optimistisch bist. Hast du schon gehört, die Strategie funktioniert nicht.
Okay, und dann muss ich nachfragen, welche Punkte brauchst du, damit du keine Angst mehr hast? Thema Sicherheit, schaffen wir es mit den Finanzen? Wie läuft es mit der Zeit? Muss ich weiter arbeiten oder mehr arbeiten oder weniger arbeiten? Wie kriegen wir das hin?
Die Angst, die du hast selber, die bleibt raus. Weil wenn sie sagt, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe, und du sagst, Angst vor Trennung, das spreche ich nicht an, wo trefft ihr euch da?
Nirgendwo.
Warum nicht zugeben, dass diese Angst bei dir auch da ist. Bei dir ist sie so groß, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du dich lieber vorher trennen würdest, als diese Angst zuzustehen.
Ja.
Das ist das, was ich halt meine mit dem dieses nur positiv denken. Ich bin ja kein Mensch, der negativ denkt. Ich bin ja auch, dass ich sage, ich denke positiv. Aber wenn ich doch sage, ich habe Angst, dass wir das nicht schaffen. Ich habe Angst, dass wir das nicht schaffen. Und da zieht sich natürlich auch dann hinterher, dass ich Angst habe, dass ich alleine bin. Dass das alles, das, was ich mir vielleicht vorstelle, das macht mir ganz große Angst, dass ich das alleine machen muss, dass du nicht da bist. Und dann ist es natürlich für mich wirklich traurig oder verletzend, wenn du dann sagst, von wegen, also gefühlt fühle ich mich ja nicht ernst genommen, wenn ich das sage. Ich fühle mich jetzt von dir so, dass du sagst von wegen, naja, dann trenne ich mich halt lieber, weil du denkst halt nicht positiv, weil du Angst hast. Also ich lasse meine Emotionen zu, ich teile sie mit dir und dann wird sie nicht ernst genommen und dann wird sie halt auch noch schlecht gemacht.
Und deswegen sage ich ja, müssen wir uns über die Punkte, wo Ängste da sind, dann unterhalten, um die aus dem Weg zu räumen.
Sprich doch mal über deine Ängste, Roger. Hau die doch mal raus. Ihr werdet jetzt zum zweiten Mal Eltern.
Ach so, ja.
Ihr werdet zum zweiten Mal Eltern.
Ja.
Und die Haltung, das werden wir schaffen. Ich verstehe, es braucht eine Motivation. Aber das ist nicht die Strategie, die Katharina hilft.
Und ganz kurz.
Und ich bin mir nicht sicher, ob sie dir tatsächlich auch so sehr hilft und ob es nicht mal auch gut wäre, zuzulassen, zu sagen, ich weiß das übrigens auch nicht, wie wir das schaffen. Und sich möglicherweise zu zweit in dieser Emotion wieder nahe zu fühlen, denn sonst geht ihr wieder in die Distanz.
Okay, auf der emotionalen Ebene habe ich das Gefühl, wenn der kleine Mann unterwegs ist oder da ist, dass ich wieder auf dem letzten Platz stehe. Und mit das, was ich jetzt mir 4 Jahre lang erarbeitet habe, unsere Tochter ist 4, was ich mir 4 Jahre lang erarbeitet habe, wirklich erarbeitet habe, von einem auf den anderen Tag wieder weg ist.
Und die ganze Mühe, die du dir gegeben hast, war umsonst?
Die darf ich dann 4 Jahre oder 5 Jahre oder wie lange auch immer wieder neu aufbauen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt heute stehe. Und diese Angst kannst du mir nicht nehmen. Oder doch? Ohne dass das als Vorwurf klingt.
Holger spricht jetzt endlich mal offen aus. Es hat wirklich eine Weile gedauert und du musstest da sehr, sehr bohren. Was macht ihm eigentlich Angst? Ist das ein kleiner Durchbruch auch an der Stelle?
Das war tatsächlich ein Durchbruch für Holger, denn er hatte sich vorher nicht getraut, diese Ängste zu formulieren. Und die sind ja fundamental. Die treiben ihn ja wirklich um. Ich bin mir sicher, wenn wir diesen Schritt nicht erreicht hätten, wäre die Sitzung auch nicht so ausgegangen. Und das hätte den Partnern auch nicht so geholfen.
Er spricht da aber auch über ein Thema, bei dem ich mir vorstellen kann, ganz viele Paare sitzen zu Hause und denken sich, ich kann es verstehen. Also seine Angst, wo bleibe ich noch hinter den Kindern? So, was ist da noch für mich drin? Ja, wie bleibe ich dann trotz Kindern noch ein Paar, ein romantisches Paar?
Die Frage höre ich ganz häufig auch in der Paartherapie. Und jetzt sagen Sie uns doch mal bitte, was wir tun sollen. Das ist aber nicht mein Job, weil ich habe keine Wunderkiste mit Tipps und Ratschlägen, sondern ich habe Werkzeuge, die helfen sollen, damit die Paare das finden, was wirklich zu ihnen passt. Und in dem Fall werden die mit Sicherheit da nochmal reingehen müssen und gucken, wie halten wir unsere Verbindung? Was kann es sein? Was für ein Werkzeug kann es sein? Sind es Date Nights? Sind es Verabredungen? Sind es andere Situationen, die wir schaffen müssen, in denen wir uns verbunden fühlen? Aber die brauchen ein Gefühl von Nähe und die Distanz, in der sie vorher waren, hat eben diese Nähe nicht zugelassen. Das heißt, wenn ich einen Tipp habe für Paare oder wenn ich einen Tipp habe für Eltern, gebt euch den Raum für Zeit zu zweit. Das ist nicht optional, sonst verliert ihr einander. Und das bedeutet auch, streichen von der Liste. Dann muss man bestimmte Aktivitäten von beiden Partnern zugunsten dieser Verbindung mal pausieren, möglicherweise sogar ganz aufgeben. Viele Paare überschätzen sich, wie viele Stunden ein Tag hat. Und das werden nicht mehr. Viele packen sich dann eher noch mehr drauf, was echt kontraproduktiv ist.
Also ob ich sie dir nehmen kann, das weiß ich nicht. Wenn man aber einfach in Kontakt bleibt und Verständnis miteinander hat, dass es natürlich funktioniert. Nur, dass ich halt einfach das Gefühl habe, es zerrt dann einfach, ja, es ist dann noch ein dritter Mensch da und dann ziehen 3 Leute an mir und wollen alle was von mir. Und du bist der Einzige, in Anführungszeichen, der seine Bedürfnisse und seine Belange für den Moment, weil er schon so erwachsen ist, zurückstellen kann und sagen kann, okay, ich kann warten.
Ja.
Ein Baby, was Hunger hat, kann nicht warten. Kann eine nicht Maya, warten. Die jetzt ganz dringend ihre Mama braucht, weil irgendwas passiert ist, kann auch nicht zwangig warten. Und genau, dann sagst du, das soll aber nicht so sein. Aber du bist auch nicht in der Lage zu sagen, dreh dich mal einen Schritt zurück und gehe in diesen Moment, wo es dann vielleicht geht, dann wir sagen, ich möchte gerne das auch.
Okay. Wir haben gerade nur darüber gesprochen, dass die Angst da ist.
Ja, genau.
Ich finde das ganz wichtig. Ich fand es ganz toll, dass du diese Angst benannt hast.
Ja.
Weil die hast du heute zum ersten Mal so deutlich benannt.
Ja.
Und darauf hat Katharina auch ganz anders reagiert. Weißt du wie? So wie du. Nämlich, wir schaffen das.
Ja, ja.
Ja.
Interessant, ne?
Ja, natürlich.
Ihr habt eine gleiche Art, so einem Konflikt, der scheinbar nicht lösbar ist, umzugehen, nämlich mit ganz viel Positivität, mit ganz viel Selbstvertrauen.
Ja, siehst du.
Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Vielleicht gibt es noch was, was wir ausprobieren können, was wir noch nicht so gemacht haben. Denn meine Erfahrung ist, wenn wir nur eine Auswahlmöglichkeit zwischen furchtbar und furchtbar haben, es braucht immer neue Perspektiven dabei. Es braucht immer dieses Gefühl, nee, es gibt noch eine Option. Und wenn euch diese Werkzeuge helfen, neue Optionen zu finden und die auszuprobieren, dann ist vielleicht von diesem Stück Hilflosigkeit, was ihr da empfindet, ein bisschen was weg.
Großes Thema bei Holger und Katharina, Intimität. Und die hat vor allem gelitten, seit die beiden Eltern sind. Jetzt ist Baby Nummer 2 auch unterwegs und es wird dann vermutlich auch nicht besser werden. Und das kann ich mir vorstellen, ist bei ganz vielen Paaren das Thema. Wie sind wir nicht nur Eltern, sondern auch noch ein romantisches Paar?
Ich schlage dann häufig vor, mal zu überlegen, inwieweit ich vielleicht trennen kann zwischen dem Part Leidenschaft, den Sexualität natürlich beinhaltet, und auch dem Part Paarkommunikation. Weil als Menschen sich noch nicht unterhalten konnten, haben sie sich schon angefangen und haben sich dadurch ja gesagt, du bist okay und ich mag es, von dir angefasst zu werden, dann fühle ich mich okay. Darauf zu verzichten, das kann eine Bindung wirklich schwächen. Und das ist ein hoher Preis, den man bezahlen muss. Manchen Paaren hilft es beispielsweise, sich wirklich zu verabreden, Date Nights. Und ich kann nur empfehlen, zumindest mal diesen Gedanken zuzulassen und zu gucken, wie geht's mir damit. Und ja, vielleicht schon ein bisschen auf diese Kommunikation wieder hinzuarbeiten.
Was würdest du sagen, wenn du da jetzt auch nochmal auf die Sitzung zurückblickst, auf Holger und Katharina? Was war bei den beiden so die größte Herausforderung?
Katharina und Holger sind sehr typisch für eine bestimmte Dynamik, die entstehen kann, wenn die Schutzstrategien sagen, oh, ich gehe lieber in die Distanz. Denn dadurch wird keine Nähe hergestellt. Hier war sehr deutlich zu sehen, die Nähe wurde hergestellt dadurch, die Ängste und Sorgen zu formulieren und zu teilen. Und plötzlich fühlten sich beide wieder verbunden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt der emotionsfokussierten Paartherapie, die wir hier heute ein bisschen erleben konnten. Und die ist sehr, sehr nachhaltig, wenn beiden Partnern bewusst bleibt, nicht wir sind die Gegner, sondern die Dynamik, die durch unsere Unterschiedlichkeit, die durch unsere Stressreaktionen erzeugt wird, die ist unser gemeinsamer Feind.
Wir haben ja jetzt aber nicht nur Holger und Katharina kennengelernt, sondern auch noch drei andere Paare. Da hatten wir Sebastian und Sabrina, die schon sehr zerworfen zu dir kamen. Miri und Pauline hatten das Problem, eine super strukturiert, kleiner Ordnungsfreak, die andere lebt eher so in den Tag hinein, nimmt es, wie es kommt. Und dann hatten wir noch Eva und Benny. Da wollte sie, dass er mehr Verantwortung übernimmt und er wollte, dass sie weniger kontrolliert. Und jetzt fragt ihr euch sicher alle, was ist aus den Paaren geworden? Ich frage mich das natürlich auch, aber Erik, normalerweise erfährst du das gar nicht, ne?
Normalerweise erfahre ich das nicht, aber ich frage es mich natürlich schon auch häufig. Ich habe mich sehr gefreut, ich war sehr dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit gab, da jetzt auch nochmal Feedback zu bekommen. Nicht nur, weil mich natürlich auch interessiert, haben die Interventionen eine nachhaltige Wirkung oder verpuffen die einfach nach 3 Wochen im Alltag? Ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber ich konnte feststellen, die meisten Paare konnten sozusagen mit den Übungen was anfangen und die in ihren Alltag integrieren. Und das ist letztlich das, worum es bei der Paartherapie geht. Denn die Paartherapie findet nicht nur in der Sitzung statt, sondern die findet hauptsächlich vor allem im Alltag ab, wenn diese Interventionen, wenn diese Werkzeuge eben integriert und genutzt werden.
Ja, und wie genau jedes einzelne Paar das umgesetzt hat, freuen wir uns total, dass wir das nochmal mitteilen können, weil die Paare haben sich nochmal bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Das könnt ihr natürlich auch hören. Ab dem 16.06. exklusiv in der ARD Audiothek und ab dem 23.06. geht's dann hier wieder weiter mit neuen Paaren. Und wenn ihr für euch sagt, uns als Paar könnte die Paartherapie auch wirklich weiterhelfen, dann bewerbt euch einfach per Mail an paartherapie@ndr2.de. In dieser Folge konnte ich persönlich viel über den Spagat zwischen Eltern und Paarsein mitnehmen und dabei waren Katharina und Holger ehrlich und ungefiltert. Und wenn ihr genau das mögt, dann hört doch mal bei Eltern ohne Filter rein. Dort treffen die Hosts jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Und dabei guckt man manchmal über den eigenen Tellerrand und manchmal erkennt man sich eins zu eins wieder und merkt, hey, das ist nicht nur bei uns so. Eltern ohne Filter ist aber nicht nur ein Podcast mit ehrlichen Interviews übers Elternsein, sondern auch eine sehr wertschätzende Community bei Instagram. Den Eltern ohne Filter Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war Die Paartherapie mit mir als Host. Ich bin Maria Richter. Die Formatentwicklung kommt von Kira Drössler. Das Sounddesign kommt von Isola Music. Producer sind Olli Kleist und Michi Woddo. Redaktion Sascha Sommer.